Ja, ist doch schön, dass die Sachsen sowas Fürsorgliches haben, ne? Nach einem dramatischen halben Tag auf der Autobahn. Ich dachte, das passt eigentlich ganz gut zum Thema, was macht mein Leben sicher? Ich muss sagen, die Straßenlage auf den deutschen Autobahnen ganz bestimmt nicht. Und die Informationsdienste bestimmter Automobilorganisationen auch nicht. Ich bin heute von einer falschen Information in die nächste gejagt worden, was die Staus anging. Es war grauenvoll. Es ging hinter Hannover schon los und dann kam einer nach dem anderen. Und als wir dachten, wir wären durch, dann gab es sogar auf der A9 noch einen Unfall. Also wir sind froh und dankbar, meine Frau und ich, dass wir jetzt hier sein können. Und wir sind auch dankbar für Ihre Geduld. Und ich hoffe, Sie sind dankbar dafür, dass ich heute wirklich wie ein Bekloppter gefahren bin, um heute Abend hier bei Ihnen sein zu können. Es wäre wirklich tragisch gewesen. Wir haben uns lange drauf gefreut. Und wenn das heute Abend hier nicht hätte stattfinden können. Und da ich auch weiß, dass die Sachsen sehr gut singen können, habe ich gedacht, die werden das irgendwie lösen. Die werden das irgendwie mit Musik lösen. Und ich denke, das ist Ihnen auch gelungen. Was macht mein Leben sicher? Den ersten Schrecken habe ich heute nicht bekommen durch die Anzahl der Staus, sondern den ersten Schrecken haben Sie vielleicht heute Morgen bekommen, als Sie Brötchen holen gegangen sind oder als Sie vielleicht nochmal getankt haben und dann so die große Schlagzeile der Bild-Zeitung auf der ersten Seite sahen. Inflationsalarm, Ausrufezeichen, Bundesbank weicht den Euro auf. Und wie Bild so freundlich ist, haben Sie dann, ich habe dann noch ein bisschen noch mal genauer hingeguckt, was da noch drunter steht. Und dann haben Sie das natürlich gleich erklärt, wenn diese Inflation wirklich kommt, dann wird das natürlich zulasten unserer Ersparnisse gehen. Und so mancher, der sich darauf verlassen hatte, dass er sein gutes Geld und seine Ersparnisse so einigermaßen gesichert hatte, der fängt dann vielleicht an zu bangen und sagt, was bringt die Inflationsalarm, was macht mein Leben sicher? Gut, Geld ist das eine, aber das, was vielen Menschen noch mehr wert ist als Geld, ist etwas, das man für Geld nicht kaufen kann. Und das ist Gesundheit. Und deswegen haben wir das heute Abend als Thema genommen. Hauptsache gesund. Wir haben bewusst nicht gesagt, Hauptsache reich, aber Hauptsache gesund, Fragezeichen. Was macht mein Leben, was macht Ihr Leben wirklich sicher? Nun, was Gesundheit wert ist, ich denke, das merkt man spätestens in dem Moment, wo sie einem nicht mehr zur Verfügung steht oder nur noch sehr eingeschränkt. Umso schlimmer, dass man sich gegen Krankheit auch kaum absichern kann. Gut, man kann sich schon um einen gesunden Lebensstil bemühen und sollte es auch tun. Ich will auch wieder ein bisschen mehr joggen, aber selbst das ist letztlich keine Garantie für Gesundheit. Ich denke an die Mutter eines guten Freundes, der jetzt in Wien lebt. Sie war sehr ernährungsbewusst, sehr konsequent, so wie sie mit ihrem Leben umgegangen ist. Sie hat sehr gesund gelebt und ist trotzdem unerwartet früh an Krebs gestorben. Keiner weiß warum, oder? Neulich habe ich mit einem Bekannten im Emdener Land telefoniert, der mir gesagt hat, ach, wissen Sie, an diesem Wochenende begraben wir einen 41-jährigen jungen Mann. Der ist ganz plötzlich gestorben an einem Aneurysma, also so einer Gefäßveränderung im Gehirn. Und dann hat er noch hinzugefügt, ja, der war ein eifriger Jogger. Und dabei ist es dann auch ausgerechnet passiert. Ich denke, an dem Punkt gibt es nun wirklich keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Keinen Unterschied zwischen Sachsen und Niedersachsen. Das verbindet uns ja auch irgendwie. Ja, denken Sie nur an Steve Jobs, man sagt schon falls Steve Apple, den Chef von Apple, der vor einigen Monaten gestorben ist. Der hätte bestimmt sein Riesenvermögen geopfert, um noch ein paar Jahre mehr zu bekommen. Oder wie traurig und krank ist der griechische Reeder Aristoteles und Onassis seinerzeit in Paris war es gestorben. Alle seine Millionen konnten die Katastrophe nicht verhindern. Oder denken Sie an Rudi Assauer, ne? Den Manager von Schalke 04. Sein ganzes Leben lang war er ein Macher. Er konnte mit Geld umgehen, er konnte mit Profis umgehen, er konnte viel organisieren, er konnte viel auf den Weg bringen. Er hat diese Riesenarena da auf Schalke gebaut. Und jetzt hat er Alzheimer. Und gerade an ihm und auch an den Interviews, die er in diesen letzten Wochen, wo er noch einigermaßen Interviews geben konnte, gegeben hat, wurde diese ganze Hilflosigkeit deutlich. Es kommt und dann ist es da und keiner weiß, wann es ihn trifft. Gesundheit ist ein unheimlich zerbrechliches Gut. Und da kann man schon verstehen, dass zum Beispiel bei Geburtstagsfeiern, zumal wenn der Jubilar schon etwas älter ist, kennen Sie alle, die Gratulanten dann sagen, ja, ich wünsche dir dies und ich wünsche dir das, aber Hauptsache gesund. Hauptsache gesund, denken Sie mal dran beim nächsten Mal. Und in der Regel antwortet der Jubilar, ja, Hauptsache gesund. Der Rest findet sich dann schon. Haben wir alle schon 45 solcher Gespräche geführt. Und dahinter steht der Gedanke, solange ich gesund bin, kann ich mein Leben einigermaßen selbst kontrollieren. Ja? Kann ich es einigermaßen selbst gestalten? Kann ich mir den Tod irgendwie vom Leibe halten? Solange ich nur gesund bin. Und da macht uns Krankheit nervös, selbst bei anderen, selbst wenn andere krank werden, macht uns Krankheit nervös, weil man sich immer die Frage stellt, ja, wann trifft's dich denn? Und in unserer Gesellschaft gibt's ja sowieso diese Tendenz, Krankheit und Kranke möglichst aus dem Blickfeld zu drängen. Und der medizinische Fortschritt tut ein Übriges, ne, dass man diese Illusion hat, Krankheit weitestgehend vermeiden zu können. Wenn man rechtzeitig zur Vorsorge geht, wenn man alle verordneten Medikamente nimmt, wenn man den richtigen Arzt hat, dann kann man es möglichst vermeiden. Und nun, wir sind dankbar für den medizinischen Fortschritt, aber zugleich, das wissen Sie auch, öffnen sich hier natürlich auch sehr schwierige und gefährliche Möglichkeiten, etwa in der Biotechnologie. Öffnen sich hier plötzlich Möglichkeiten, wo man fragen muss, sind wir dem überhaupt gewachsen? Denken Sie zum Beispiel an diese sogenannte PID, also Präimplantationsdiagnostik, wo man künstlich eine Befruchtung des Eis im Reagenzglas vornimmt und dann werden die Embryos, die da entstehen, genetisch untersucht und nur die passenden werden ausgetragen und die anderen kommen in den Mülleimer oder in den Eisschrank oder wie auch immer. Schauen Sie, und vielleicht kann dies dazu führen, dass jemandem das Geburtsrecht verwehrt wird, nur weil man fürchten muss, er würde mit einer schweren Behinderung auf die Welt kommen. Oder denken Sie an dieses Urteil des Bundesgerichtshofs, das vor einigen Jahren heftig diskutiert wurde. Da hatte ein Gynäkologe bei einer Schwangerschaft nicht diagnostiziert, dass dem Kind Arme und Beine fehlten. Und dann wurde dieses Kind geboren. Und weil das Kind geboren wurde und der Arzt das vorher nicht gesehen hatte, haben die Eltern den Arzt auf Schadensersatz verklagt. Müssen Sie sich mal vorstellen. Nämlich, sie wollten jene Kosten wiederhaben, die den Eltern durch die nicht diagnostizierte Behinderung entgangen waren. Und juristisch wurde das behinderte Kind damit zum Schadensfall erklärt. Und hier ahnen wir, welchen schalen Beigeschmack dieser Slogan Hauptsache gesund auch haben kann. Ja, dieser Gedanke vom lebensunwerten Leben, der war nicht nur ein Slogan der Nazis. Und wie zum Beispiel Friedrich von Bodelschwingh in seinen Anstalten für die Behinderten um ihr Lebensrecht gekämpft hat, so brauchen wir auch heute in unserer heutigen Gesellschaft wieder mutige Menschen, die sich für das Lebensrecht der Kranken stark machen und auch der Kranken, die den Mutterleib noch nicht verlassen haben. Aber selbst dann, wenn wir uns noch so sehr für Kranke einsetzen, werden wir natürlich, und das ist auch legitim so, es geht mir auch so, werden wir natürlich für uns selbst hoffen, möglichst lange gesund zu bleiben oder möglichst schnell wieder gesund zu werden, wenn wir denn krank geworden sind. Und auch in der Bibel ist Gesundheit ein durchaus sehr hohes Gut. Das sehen Sie an den vielen Berichten im Neuen Testament, wo Jesus kranke Menschen heilt, wo er sie einfach gesund macht. Und am Ende der Bibel, im letzten Buch des Neuen Testamentes, da steht in Offenbarung 21, so heißt dieses Buch, die Offenbarung, und Kapitel 21, da steht dieser Satz, kein Schmerz und kein Leid wird einmal mehr sein in Gottes neuer Welt. Also kein Zweifel, der Wunsch nach Gesundheit ist legitim. Aber ist Gesundheit die Hauptsache? Das ist die Frage. Könnte es zum Geburtstag möglicherweise noch einen wichtigeren Wunsch geben als Hauptsache gesund? Es gibt ja diesen bekannten Spruch, Gesundheit ist nicht alles, aber Gesundheit ist ohne Gesundheit ist alles nichts. Manche setzen für Gesundheit auch Geld ein. Wurde einer gefragt, Gesundheit oder Leben, Geld oder Leben? Nee, hat er gesagt, lassen Sie mir mein Geld. In der Bibel gibt es nun eine hochinteressante Situation. 10 Männer, die haben sich bestimmt das auch mit allen Fasern ihres Herzens gewünscht. Hauptsache gesund, Hauptsache gesund. Einmal wieder gesund sein, wenigstens so weit, dass wir bei den anderen wieder mitmachen können. Einmal. Und wer sich ein bisschen in die Situation dieser 10 Männer hineinversetzt, der muss sie auch verstehen. Und wissen Sie, es ist eine besondere Pointe, ein besonderer Kick in diesem Bericht, dass wir ihn ausgerechnet im Evangelium des Lukas finden. Und Lukas, so wissen wir, war nicht nur Historiker, sondern eben auch Arzt. Und Lukas, der Arzt, berichtet hier ganz nüchtern und ganz realistisch, ohne Ausschmückung von diesen 10 Männern, deren Leben Sehnsucht sicherlich gut mit diesem Ausruf Hauptsache gesund zusammengefasst worden wäre. Und ich möchte Ihnen das ganz kurz vorlesen, wie es im Neuen Testament steht. Lukas Evangelium Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Hören Sie, wie es diesen Leuten ergangen ist. Und es geschah, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa zog, das lag also mehr im Norden Jerusalems, Richtung Süden. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein, also gesund. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Wir werden gleich noch sehen, warum die Juden so ein bisschen schief auf die Samariter herabgesehen haben. Das war ausgerechnet ein Samariter. Ich will sagen, die anderen 9 waren wahrscheinlich normale, angesehene Juden gewesen. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Ich denke, wir können diese Männer verstehen. Wir wissen nicht, wie lange sie schon krank waren, ob sie überhaupt Hoffnung hatten, jemals wieder gesund zu werden. 10 lebenslänglich einsam, 10 Hoffnungslosigkeit, 10 fraß der Aussatz Leib und Seele wund. Und Aussatz, müssen Sie wissen, das war eine unheimlich ansteckende Krankheit. Das hatte wahrscheinlich verschiedene Ausprägungen, da rätseln die Mediziner auch noch ein bisschen dran herum. Das konnte verschiedene Formen annehmen, jedenfalls waren es in der Regel unheimlich schmerzende Geschwüre, die den ganzen Körper bedecken konnten. Und was das Schlimmste am Aussatz war, diese Leute waren nicht nur aussätzig, sondern sie waren auch ausgeschlossen. Sie waren draußen, jenseits des Ortes, jenseits der Gesellschaft. Sie hätten hier in Hartenstein sicherlich irgendeine Baracke außerhalb des Ortes bekommen. Raus aus dem Freundeskreis, raus aus der Familie, raus aus der Gesellschaft. Abstand, Sicherheitsabstand musste gewahrt werden, damit man sich bloß nicht ansteckt. Da gab es sehr, sehr, sehr harte und strenge Regelungen. Wem seine Gesundheit lieb war, der ließ Aussätzige auf keinen Fall nah an sich heran. Und trotzdem kriegen diese 10 Männer es irgendwie mit, dass Jesus in der Nähe ist. Und von dem hatten sie gehört. Jesus, der Wundertäter aus Nazareth. Jesus, der schon so viele Menschen gesund gemacht hatte. Zumindest sagten sie das. Jesus, von dem man sich in aussätzigen Kreisen erzählte, dass er schon mal auch ein paar ihrer Leidensgenossen geheilt hatte. Unser Bericht hier steht im Kapitel 17. Sie können in Kapitel 5 und in Kapitel 7 schon von anderen Fällen lesen, wo Aussätzige gesund geworden waren, durch ein Wort von Jesus. Und das hatten die 10 wahrscheinlich gehört. Tja, und sie ahnen es, dieser Tag heute, das ist unsere Chance. Heute kommt Jesus durch unser Dorf. Wir wissen nicht, ob er nochmal kommt. Aber heute ist er hier. Heute ist er im Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa. Heute tritt er über die Linie unseres Ortes. Und vielleicht war dieser Tag, den Lukas hier schildert, der einzige Tag, an dem die die Männer, den Jesus live erleben konnten. Und sie packen ihre Chance wirklich beim Schopf. Und das können wir hier in diesen Versen 11 bis 13 ja lesen. Es begab sich, als er nach Samaria kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von ferne, erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und haben Sie gemerkt, hier steht, die standen von fern. Warum von fern? Na klar, weil sie Sicherheitsabstand halten mussten. Das sahen die Gesetze so vor. Und wenn sie das nicht machten, wurden sie ganz weggeschickt. Und es gab diese Regelung, dass wenn jemand auf sie zukam, dann mussten sie reden, dann mussten sie rufen: aussätzig, aussätzig, Abstand halten, Ansteckungsgefahr. Und deshalb dürfen sie von sich aus auch nicht näher auf Jesus zugehen, obwohl sie so gerne ihn um Hilfe bitten wollen. Und deshalb rufen sie. Deswegen rufen sie von Weitem, sie schreien, sie, die wahrscheinlich schon so vieles versucht hatten. Sie legen das letzte bisschen Hoffnung, was ihnen noch bleibt, legen sie in diesen Schrei und sagen: Jesus, 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 hilf uns irgendwie. Ich musste so denken an jeden iranischen Koch, der vor einigen Wochen bei uns anrief, Sonntagabend. In Hannover gibt es so eine schöne, gemütliche Studentenkneipe, wo wir ab und zu mal mit der Familie hingehen. Und wir sind mit diesem iranischen Koch irgendwann mal ins Gespräch gekommen. Der freute sich, dass uns seine Gerichte so gut schmeckten. Und der hatte irgendwie mitgekriegt, dass wir in der Regel, bevor wir zusammen essen dort in der Kneipe, dass wir da vorher zusammen gebetet haben als Familie. Einfach die Hände gefaltet, danke Gott für dieses schöne Essen. So. Und das hatte ihn irgendwie angezogen. Und dann kam er irgendwann an unseren Tisch und sagte: ja, ich sehe ja, Sie beten da, warum machen Sie das? Und dann kamen wir ins Gespräch darüber. Er von Haus aus ursprünglich Moslem, aber nicht mehr aus Überzeugung. Und er musste damals aus dem Iran flüchten, weil er auch zu oppositionellen Gruppen gehört hatte. Und wir haben ihm gesagt, warum wir glauben, dass der Gott der Bibel der ist, der wahre Gott ist und den jeder Mensch eigentlich braucht. Und dann rief er an eines Sonntagsabends und sagte: wissen Sie, es ist Furchtbares passiert. Mein kleiner Sohn muss ins Krankenhaus, ganz plötzlich. Wir wissen nicht, was es ist. Kreislauf völlig kollabiert. Die Ärzte können noch nicht sagen, was es ist. Bitte, bitte beten Sie für meinen Sohn, sagt der Moslem zu mir am Telefon. Und es war so wie die letzte Hoffnung. Ja, bitte, bitte beten Sie irgendwie. Vielleicht kann Ihr Gott meinem Kind helfen. Und so ähnlich legen diese 10 Aussätzigen jetzt ihre ganze Hoffnung da rein. Und schauen Sie mal, wie Jesus reagiert. Das ist doch sehr befremdlich auf den ersten Blick. Die schreien und Jesus sagt nicht: na klar, Jungs, kommt her, ich mache euch gesund. Sondern was sagt Jesus? Und ich denke, Sie werden sich gewundert haben, als ich das eben vorlas. Jesus sagt ihnen einfach erstmal nur: geht hin und zeigt euch den Priestern. Ja, warum denn das? Dazu müssen Sie wissen, die Priester waren damals sowas wie das Gesundheitsamt und die Gesundheitspolizei. Und wenn ein Aussätziger, das kam manchmal durchaus vor, dann doch wieder gesund wurde, musste er, bevor er in die Dorfgemeinschaft zurückging, zum Gesundheitsamt. Er musste zu den Priestern, die mussten sich seine Narben anschauen und dann kriegte er das Attest, entweder gesund, okay, du darfst zurück zu deiner Familie, oder der Priester sagte: nee, es ist noch lange nicht so weit, bleib mal schön draußen. Und Jesus sagt zu denen einfach: Leute, geht zu den Priestern und zeigt euch. Überlegen Sie mal, die schreien: Jesus, hilf uns. Und Jesus sagt einfach: geht hin zu den Priestern. Und was machen sie? Sie marschieren los. Auf sein Wort hin marschieren sie tatsächlich los. Die sagen nicht: also Jesus, was lohnt sich das für uns, zu den Priestern zu gehen? Wir sind ja sowieso krank. Was hilft uns das? Guck dir doch unsere Sache erstmal genauer an. Nein, sie gehen los, sie glauben ihm in dem Augenblick und sie fahren gut damit. So steht das ja hier in Lukas 17, Vers 14. Und es geschah, als sie hingingen, wurden sie rein. Eigenartige Situation. Die gehen los und plötzlich: Menschenskinder, was passiert hier? Endlich wieder gesund. Hauptsache gesund. Die Männer machen alles richtig in dem Moment. Verstehen Sie, die nutzen ihre Chance, die geben nicht auf. Die schreien, bis sie die Aufmerksamkeit von Jesus haben. Sie vertrauen dem, was er sagt. Und sie machen eine starke Erfahrung. Sie gehen los und plötzlich ist alles wieder okay. Unvorstellbar. Und das ist wirklich so passiert. Und trotzdem gibt es Kein Happy End. Am Ende des Tages wird Jesus sie fragen, wo sind die Neun geblieben? Verstehen Sie, was geschehen ist? In dem Moment, als die Not vorbei ist, in dem Moment, als das letzte eitrige Geschwür sich verzogen hat, in dem Moment, als sie das Gesundheitsattest vom Arzt in der Tasche haben, da brauchen sie Jesus ja nicht mehr. Ist ja alles wieder gut. Da denken sie wahrscheinlich eher dran, was sie jetzt mit ihrem Leben anfangen können. Mit den vielen neuen Chancen, die es auf einmal wieder gibt. Das ist jetzt Thema. Gut, das ist menschlich ja auch verständlich. Und die werden sich ja ab und zu nochmal dankbar sich an Jesus erinnert haben, aber das muss ja auch reichen. Und Jesus wundert sich. Und man fragt sich auf den ersten Blick, vielleicht haben sie sich das auch gefragt, warum betont Jesus das so? Warum ist er eigentlich so enttäuscht? Jesus war ja kein Anstandslehrer. Jesus war ja nicht eine Gouvernante, die darauf achtete, dass der Knigge eingehalten wurde. Jesus war ja nicht ein Erzieher, der sagte, ja, die Höflichkeit gebietet es ja, dass sie wenigstens nochmal kommen und Danke sagen. Darum ging es ihnen ja gar nicht. Was hätte Jesus davon gehabt, wenn die nochmal zurückgekommen wären? Das hätte ihnen nur wieder noch mehr Zeit gekostet. Hätte er sich wieder um die kümmern müssen. Warum wäre das so wichtig gewesen? Die haben noch zurückbekommen, was sie verloren hatten. Hans Dannenbaum, der langjährige Leiter der Berliner Stadtmission, hat das mal erzählt von einer Frau, von einer schwerkranken jungen Frau, die er als Pfarrer über ein Jahr lang begleitet hatte. Und dann sagt er, Woche für Woche war ich an ihrem Krankenbett. Über ein halbes Jahr wurde sie künstlich ernährt. Die allermeiste Zeit war sie besinnungslos. Aber in ihren wachen Stunden habe ich viel mit ihr gebetet. Und wie oft haben wir gesagt, hier kann kein Mensch mehr helfen. Und trotzdem ist sie wieder gesund geworden. Aber jetzt lebt sie ohne jeglichen Glauben, ohne Christus, als ob nichts geschehen wäre. Es ist wie so oft, schreibt Hans Dannenbaum, ein Mensch wird von Jesus gerettet und geht dann ohne ihn weiter. Und nachher sagt er, naja, es war wohl nur Zufall oder die Medizin hat doch noch angeschlagen oder die Natur hat sich selbst geholfen. Und so ähnlich werden es die Neun hier auch gemacht haben. Und hören Sie mal, wie traurig Jesus eigentlich ist. Er sagt, hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Das ist nicht abwertend gegenüber diesem einen da gesagt, ganz im Gegenteil. Aber da steckt die Trauer um diese Neun. Hauptsache gesund. Ja, und nicht nur gesund, endlich wieder mit der Familie zusammen, endlich raus aus der Quarantäne, ist doch alles wieder in Ordnung. Und wir müssen das jetzt klären, verstehen Sie, wo soll hier das Problem sein? Was fehlt denn noch? Was fehlt denen denn noch? Was hätten die sonst noch gebraucht? Und damit kommen wir zu dem 10. Kollegen. Was hat er anders gemacht? Hier steht, einer unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott, also lobte Gott mit lauter Stimme, sagte, ich danke dir, das ist gnädig von dir, dass du das getan hast, und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Ausgerechnet ein Samariter, schiebt Lukas hinterher. Ja, und das war ein Samariter, schreibt er. Die anderen, das waren Leute, boah, die waren zumindest in einer soliden religiösen Tradition aufgewachsen. Wir hätten gesagt, na, die waren konfirmiert, die waren irgendwann mal getauft worden. So wäre das bei uns gewesen. Die sind in gewissen Jahren ab und zu mal zur Kirche gegangen. Die hatten zu Hause ihre Bibel da im Schrank liegen. Die konnten bestimmte Gesangbuchlieder, zumindest so die erste Strophe oder die erste halbe Strophe. Die gehörten irgendwie so mit dazu. Und diese Samariter, tja, das war in den Augen der Leute dort, boah, bestenfalls so ein religiöser zweiter Klasse. Ne? Der gehörte nicht zum Inner Circle. Was soll schon so ein Samariter? Und ausgerechnet der kriegt die Kurve. Und lassen Sie uns nochmal hinschauen. Was macht der anders? Das steht hier erstmal, er kehrte um. Das heißt, er rennt nicht einfach mit dieser Truppe weiter. Und überlegen wir mal einen Moment, was das für den einen bedeuten musste. Ja? Seine neuen Kumpel, mit denen ihn ja auch dieses gemeinsame Leid zusammengeschweißt hat, das verbindet ja auch. Und die rennen freudetrunken weiter. Die feiern ihre neue Gesundheit, ihre neuen Möglichkeiten. Wahrscheinlich sind sie sich um den Hals gefallen, wie nach einem Tor, das man geschossen hat. Und sie sagt, super, endlich wieder alles okay, endlich gesund. Und jetzt wird gefeiert. Und jetzt holen wir alles nach, was wir verpasst haben. In den letzten Monaten und vielleicht Jahren. Und genauso wie sie vorher durch diese gemeinsame Not verbunden gewesen waren, waren sie jetzt durch den gemeinsamen Jubel verbunden. Jubel kann ja auch verbinden. Ich bin ein Fußballfan, ich weiß, wovon ich rede. Und Hannover 96 ist weit gekommen in der Champions League diesmal. Auch gemeinsamer Jubel kann sehr verbinden, genauso wie gemeinsame Not. Und der Samariter, der war bestimmt genauso begeistert. Und trotzdem sagt er nach der ersten Freude, Leute, ich muss zurück zu Jesus. Mensch, ihm haben wir das doch zu verdanken. Und die anderen werden gesagt haben, naja, Jesus, brauchen wir jetzt nicht mehr so unbedingt, ist doch alles in Ordnung. Und vielleicht haben sie abgestimmt, 9-1 gegen den Besuch bei Jesus. Hauptsache gesund. Jetzt keine Zeit verlieren. Jetzt endlich Erfolg haben. Jetzt endlich die Ausbildung zu Ende bringen. Jetzt endlich das Häuschen fertig bauen. Jetzt endlich die große Reise nach Gran Canaria machen. Jetzt endlich. Das andere kann noch kommen. Aber der eine, der kehrt um. Und wissen Sie, warum der umkehrt? Weil er weiß, die Sache ist hier noch nicht zu Ende. Weil er weiß, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, als ich bisher bekommen habe. Gesund ist gut, aber gesund ist nicht genug. Und darum kehrt er um. Und ich finde das sehr interessant. Er macht das nicht heimlich und verstohlen, dass er erst mal wartet, bis die Kollegen um die Ecke sind, sondern hier steht, er pries Gott mit lauter Stimme. Also er hat deutlich gemacht, ich weiß, wer mich gesund gemacht hat. Ich weiß, das war kein Zufall. Ich weiß, das war nicht einfach die Zeit, die manche Wunden heilt. Nein, meine Wunden hätte sie nicht geheilt. Er bekennt sich öffentlich zu Gott. Das ist schon mal interessant. Er sagt nicht, was da passiert ist, ist meine Privatsache. Er sagt es laut, wie mir sein neues Leben verdankt. Genauso wie er vorher laut um Hilfe geschrien hat, aus vollem Herzen. Und damit nicht genug. Der Samariter kehrt nicht nur als einziger um, sondern, schauen Sie, der macht noch was. Und das ist eigentlich das Entscheidende hier. Hier steht in Vers 16, und er fiel vor ihm nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und wissen Sie, das war eine Zeichenhandlung. Wir kennen viele, viele Zeichenhandlungen, wenn wir jemanden in den Arm nehmen oder ihm die Hand reichen. Und damals bedeutete das, wenn man vor jemandem niederfiel, dann erkannte man ihn an als Herrn. Dann sagte man, jawohl, du bist der König, den ich anerkenne. Dir soll mein Leben anvertraut sein. Und diese Körperhaltung des Samariters, die sagt mehr als 20 Worte. Die sagt so viel wie, Herr, verfüge du über mich. Mein Leben soll jetzt dir gehören. Ich weiß, dass ich keinem anderen mehr vertrauen kann als dir. Ich weiß, dass ich keinem anderen mehr verdanke als dir. Und was Lukas hier bringt, das ist ja sicher eine Kurzfassung zwischen diesem Vers 16 und 19. Da ist bestimmt noch mehr geredet worden. Lukas fasst das zusammen, diese Begegnung, wo Jesus dann zurückfragt, sind aber nicht die 10 Reihen geworden, wo aber sind die 9? Hat sich denn sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und dann sagt Jesus zu dem, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Wie gesagt, da ist bestimmt noch mehr geredet worden in diesen Momenten. Aber wir erfahren nicht so sehr viel über diesen Samaritaner. Aber zwei Dinge erfahren wir. Und ich bitte Sie, dass Sie sich die noch mal ganz, ganz genau ansehen und zu Herzen nehmen. Diese zwei Dinge, die wir über den Samariter erfahren. Das Erste, was hier steht in Vers 18, er hat Gott die Ehre gegeben. Jesus sagt, die anderen haben es nicht gemacht, aber er hat es gemacht. Was heißt das? Haben Sie schon mal Gott die Ehre gegeben? Das ist vielleicht für uns eine etwas fernklingende Formulierung, aber das ist eigentlich ganz einfach. Das heißt, er hat Gott als Gott anerkannt. Das heißt, Gott die Ehre geben. Dass ich akzeptiere, der lebendige Gott ist Gott. Und das ist Gottes Ziel mit Ihrem Leben, mit meinem Leben. Dazu hat Gott Sie hier in diese Welt gesetzt. Sie sind doch nicht einfach als Zufallsprodukt aus irgendeiner Wiege gefallen. Dazu hat Gott sie hier in diese Welt hineingeschickt, um mit ihnen persönlich als seinem Vertrauten in eine persönliche Beziehung einzutreten, dass sie ihn ehren. dass sie all diese Geschenke, die Gott ihnen gegeben hat, gebrauchen, um ihm damit zu dienen. Dass sie jeden Morgen aufstehen und Gott dafür danken, dass er ihnen das Leben geschenkt hat. Dass sie für den, dem sie alles verdanken, die Stimme erheben, wenn sie merken, dass in der Kneipe über ihn gelästert wird. Gott die Ehre geben. Wissen Sie, Gott hat uns doch nicht hier in diese Welt geschickt mit dem Ziel, dass wir so 70, 80 Jahre leidlich gesund oder halb gesund, dreiviertel gesund oder ganz gesund bis zum Schluss über die Erde gehen und das Leben so einigermaßen genießen und ein paar nette Dinge tun und vielleicht auch ein paar gute Dinge für andere Menschen. Ja, ist ja auch schön. Und dann war es das und Deckel drüber und eine feierliche Beerdigung, eine schöne Leichenrede und das war's. Er hat Gott die Ehre gegeben. Darum hat Gott sie hierher geschickt. Können Sie das von sich sagen? Ich will mit meinem Leben Gott die Ehre geben. Und das heißt nicht, er hat ein paar christliche Lieder gesungen, er ist ab und zu mal zur Kirche gegangen, er hat ein paar Mark gespendet oder ein paar Euro, sondern das heißt, er hat sich vor seinem Herrn gebeugt. Er hat den, der am wichtigsten zu nehmen ist in dieser Welt, nämlich den heiligen Gott, den hat er ernster und wichtiger genommen als alles andere. Er hat dem, dem er alles verdankte, sein Leben geschenkt. Wissen Sie, Martin Luther, der war menschlich ein ziemlicher Dickschädel. Martin Luther war sicher im persönlichen Umgang auch nicht immer ein leichter Mensch, nach allem, was man so aus den Quellen lesen kann. Martin Luther war einer, der manchmal mit dem Kopf durch die Wand ging. Und er hat das Hauptproblem, was uns Menschen bestimmt, einmal sehr, sehr, sehr treffend auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, unser Hauptproblem als Menschen, unsere Hauptschuld ist, dass wir Gott nicht Gott sein lassen wollen, sondern wir wollen selber unser Gott sein. Wir verweigern Gott die Ehre, wir verweigern Gott den Gehorsam, wir verweigern Gott die Liebe. Und wir wollen nicht zugeben, dass wir ihm alles verdanken. Und wir wollen nicht zulassen, dass er das letzte Wort hat. Gott, Gott sein lassen. Und die Bibel, Gott hat uns ja seinen Willen, seine Bewertung dieser Situation hier durch die Bibel mitgeteilt. Die ist von Menschen aufgeschrieben worden. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass das da reinkam, was er da drin haben wollte. Sonst könnte man viele, viele Dinge in der Bibel nicht erklären, wenn da nicht Gott dahinter stehen würde. Und die Bibel bewertet diesen Zustand unseres Herzens mit einem Fachbegriff. Und diesen Fachbegriff nennt die Bibel Sünde. Sünde, das heißt getrennt von Gott. Abgeschnitten von dem, der uns das Leben gegeben hat. Und diese Sünde, und jetzt schließt sich der Kreis, wissen Sie, diese Sünde ist schlimmer als jede Krankheit. In Dänemark, da hat es einen genialen Philosophen gegeben, Søren Kierkegaard. Der ist später auch Christ geworden. Und dieser Søren Kierkegaard hat die Sünde genannt, die Krankheit zum Tode. Die Krankheit zum Tode. Die eigentliche Krankheit zum Tode ist nicht Herzinfarkt, die eigentliche Krankheit zum Tode ist nicht Krebs, sondern die eigentliche Krankheit zum Tode ist die Sünde. Weil sie uns von Gott trennt, verstehen Sie? Und weil sie uns von dem wegreißt, der allein unser Leben sicher zum Ziel bringen kann. Und deswegen ist das so bedeutsam, dass Jesus von diesem Samariter sagt, er hat Gott die Ehre gegeben. Er hat Gott als Gott angefangen, ernst zu nehmen. Und dann ein zweites, was wir hier noch über ihn finden. Jesus sagt, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Er hat geglaubt. Und geglaubt heißt schlichtweg, er hat Jesus persönlich vertraut. Er hat Jesus angebetet. Er hat das zugegeben, dass er Jesus braucht. Und er hat Jesus gedankt dafür, dass er ihm für ihn da ist. Und wissen Sie, jetzt ist interessant, was heißt hier, dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus. Was denken Sie, was Jesus damit meint, dein Glaube hat dir geholfen? Damit kann Jesus nicht meinen, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Denn gesund sind die anderen ja auch geworden. Und Jesus hat bei denen nicht gesagt, dass sie geglaubt haben. Dein Glaube hat dir geholfen, kann also nicht einfach nur meinen, dein Glaube hat dich gesund gemacht, weil es die anderen ja auch geworden sind. Nein, mit geholfen muss mehr gemeint sein als gesund gemacht. Und jetzt kommen wir der Sache auf den Kern. Hauptsache gesund? Aber was ist es dann? Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus. Sie wissen vielleicht, dass das Neue Testament ursprünglich in griechischer Sprache aufgeschrieben wurde. Und in griechischer Sprache steht hier ein Verb, sozein, Das bedeutet auch gerettet. Verstehen Sie? Und das ist eigentlich hier die beste Übersetzung dafür. Dein Glaube, sagt Jesus, hat dich gerettet. Und gerettet ist das Gegenteil von verloren. Gesund geworden sind die anderen auch. Aber du bist gerettet worden, sagt Jesus. Das heißt, du bist mit Gott ins Reine gekommen. Die anderen leben ihr Leben ohne Gott weiter, aber du bist mit Gott ins Reine gekommen. Du hast angefangen, dem zu vertrauen, dem du dein Leben verdankst. Und wenn wir sagen gerettet, fragen wir auch immer, wovor? Wovor werden wir gerettet, wenn wir von Jesus gerettet werden? Und darauf hat Jesus im ganzen Neuen Testament Schritt für Schritt immer die Antwort gegeben. Wir werden gerettet vor der Gottesferne. Wir werden gerettet davor, ohne Gott leben und ohne Gott sterben zu müssen. Und Jesus hat dafür ein Wort verwendet, das viele Leute heute nicht mehr gern in den Mund nehmen. Aber Jesus hat es in den Mund genommen und warum sollten wir es deswegen nicht auch in den Mund nehmen? Er hat ihn gerettet vor der Hölle, auf Deutsch gesagt. Die Bibel, muss ich Ihnen sagen, ist da sehr schonungslos, sehr deutlich. Sie sagt uns Menschen, ganz offen, damit wir uns darauf einstellen können, wenn du ohne Gott leben willst, dann wirst du ohne Gott sterben müssen. Und wenn du dein Leben mit dem, der dich von Herzen liebt, der dir so viel geschenkt hat, der dein Leben sucht, der dich retten will, wenn du den links liegen lässt, wenn du den außen vor lässt, wenn du den abweist aus deinem Leben, dann wird es nicht gut gehen mit deinem Leben. Dann kannst du hier auf dieser Erde vielleicht eine Menge Glück haben. Du kannst vielleicht sogar uralt werden. Aber eines kannst du nicht, gerettet werden. Wenn du hier ohne Gott leben willst, wirst du in der Ewigkeit ohne Gott leben müssen. Und das ist die Hölle. Und davor will Gott dich bewahren. Davor will Jesus dich retten. Und wissen Sie, diese Wahrheit, die zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel durch. Dass wir ohne, dass unsere Sache mit Gott ins Reine gebracht worden ist, dass wir ohne Gott verloren sind. Dass wir ohne ihn in der Hölle landen. Dass wer auf eigene Faust leben will, auch auf eigene Faust sterben muss. Und dann hat es ihm auch nichts geholfen, wenn er 90 Jahre lang einigermaßen rüstig blieb. Und schauen Sie, das macht hier am Ende den großen Unterschied. Von den neun anderen heißt es nur in Vers 14, da wurden sie rein, da wurden sie gesund. Aber dem Samaritaner bescheinigt Jesus am Ende, du bist nur nicht nur gesund geworden, sondern du bist auch gerettet worden. Und von jetzt an steht dein Leben unter einem völlig neuen Vorzeichen. Sicher, irgendwann wirst du auch noch mal krank werden hier auf dieser Erde. Aber Gott wird seine Hand nie mehr von deinem Leben lassen. Und er hält dich fest und er bringt dich ans Ziel. Wissen Sie, vor einigen Monaten fand in Kiel in der Kunsthalle der Universität eine hochinteressante Ausstellung statt. Die trug einen englischen Titel, der lautete From Trash to Treasure. Das heißt so viel vom Müll zum Wertgegenstand. Nun, das ist nicht so die Art von Kunst, die ich persönlich so gerne mag. Ja, da hat man, es gibt ja so Kunst, wo man allen möglichen Müll in einer Weise ordnet und zusammenstellt und sagt dann, das ist Kunst. Nun, Sie haben hier glücklicherweise solche Kunst nicht, aber es gibt Leute, die auch Geld dafür ausgeben, ja. Und dann wird auch noch erklärt, ja, warum ist das Kunst? Und dann sagt man, ja, das Liegengelassene bekommt seinen Wert durch die künstlerische Geste. Na, das muss man verstehen, dazu fehlt mir wahrscheinlich ein bisschen die Fantasie. Aber als ich den Titel las, From Trash to Treasure, habe ich gedacht, genau das ist es, was Gott mit uns macht. Vom Müll zum Wertgegenstand. Das heißt nicht, dass unser Leben ohne Gott wertlos wäre. Das heißt nicht, dass das Leben eines Nichtchristen wertlos wäre. Beileibe nicht. Ihr Leben hat schon dadurch einen unverlierbaren Wert, dass Gott es ihnen geschenkt hat. Und deshalb hat niemand ein Recht, egal ob jemand noch im Mutterleibe ist oder ob jemand nicht mehr normal denken kann und im Bett liegt und nicht mehr die normalen Körperfunktionen ausüben kann, hat jeder, egal ob am Anfang oder am Ende des Lebens, hat jeder Mensch eine unverlierbare Würde. Hat jeder Mensch einen Schutz, dem ihn eigentlich keiner nehmen darf, weil er sich der Hand des lebendigen Gottes verdankt. Also auch ohne Gott hat unser Leben einen riesigen Wert, aber es ist schwer beschädigt. Es ist schwer in Mitleidenschaft gezogen durch das, was wir die Sünde genannt haben. durch unsere Achtlosigkeit, dadurch, dass wir vieles ohne Gott versucht haben und dass wir meinten, wir könnten es auf eigene Faust besser hinkriegen als er. Und wir haben viel kaputt gemacht. Und wenn wir so mal ehrlich sind und unser Leben mal ernsthaft an Gottes Maßstab messen, dann werden wir zugeben müssen, da ist viel, viel Trash, da ist viel Müll, da ist viel Schuld. Aber Jesus will uns das vergeben und er setzt an, nicht bei irgendwelchen einzelnen Dingen, sondern er setzt an bei der Schaltstelle und das ist unser Herz. Er setzt dabei an, dass er sagt, du brauchst meine Vergebung und ich bringe dich wieder mit dem lebendigen Gott ins Reine. Ich versöhne dich mit Gott, ich rette dich. Und schauen Sie, jetzt wird auch klar, warum Jesus über die anderen 9 so traurig ist. Warum er denen so sehr gewünscht hätte, dass die auch umkehren. Weil eben gerettet wichtiger ist als gesund. Und Jesus hätte denen so gewünscht, dass sie auch gerettet würden. Jesus hätte denen so gewünscht, dass sie auch in den Himmel kommen. Gerettet ist wichtiger als gesund. Und das kann ich Ihnen zum Schluss ganz einfach beweisen, warum das so ist. Auch die Gesunden sind irgendwann wieder krank geworden. Gesundheit ist immer nur uns auf Zeit verliehen. Keiner von uns bleibt ewig gesund. Und als die Gesundheit irgendwann wieder weg war, da hatte der eine, der gerettet war, noch alles. Aber die 9, die nur gesund geworden waren, hatten nichts mehr. Und so hat Jesus mal an anderer Stelle gesagt, was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde? Und Jesus hätte genauso gut sagen können, was nützte es dem Menschen, wenn er 90 Jahre lang total fit und gesund wäre? Und wenn die 90-jährigen Großmütter noch um Hartenstein herum joggen würden. Wäre schön, wenn es geht. Aber nehme doch Schaden an seiner. Und darum gibt Jesus uns auf unsere Ausgangsfrage, mit der wir heute Abend gestartet waren, mit der wir jetzt auch zum Schluss kommen, Hauptsache gesund, eine ganz klare Antwort. Jesus sagt nein. Nicht Hauptsache gesund. Gesund ist nicht genug. Hauptsache gerettet. Hauptsache mit Gott im Reinen. Hauptsache, deine Schuld ist vergeben. Hauptsache, sie wissen, dass wenn sie die letzte Linie dieses Lebens hier überschreiten, und wir haben so manchen Unfall heute am Rande der Strecke gesehen, Hauptsache, sie wissen, wo sie dann hingehen. Und dass sie dorthin gehen, wo sie auf ewig gerettet sind bei Gott, das kann ihnen nur Jesus schenken. Damit Sie mich richtig verstehen, das heißt ja nicht, dass Jesus unser irdisches Leid egal wäre. Nein, das ist es ihm nicht. Wir dürfen uns mit allem an Jesus wenden. Wenn wir Angst haben um unseren Arbeitsplatz, wenn wir nicht wissen, wie wir die nächste Rate bezahlen sollen, wenn wir Sorge haben, wie wir die Prüfung schaffen. Jesus hat das ausdrücklich gesagt. Sie dürfen sich mit allem an ihn wenden. Er lebt ja, ist ja auferstanden. Ist ja wirklich passiert. Er kann ihre Gebete ja hören. Das ist ja nicht ein albernes religiöses Selbstgespräch, das sie führen, wenn sie zu Jesus beten. Und als die iranische Koch da Sonntagabend anrief, da habe ich nicht gesagt, also hören Sie mal, das ist nicht so wichtig, dass Ihr Sohn gesund wird. Sondern ich habe ihm natürlich gesagt, klar, das verspreche ich Ihnen. Ich werde für den Kleinen beten. Ich sage es auch meiner Familie, wir werden dafür beten und Gott bitten und wir hoffen so sehr, dass er wieder gesund wird. Und er ist dann einige Wochen später auch wirklich wieder gesund geworden. Aber ich hoffe, dass dieser iranische Koch noch mehr versteht. Ich habe ihm ein Buch geschenkt, in dem erklärt wird, was es bedeutet, Jesus kennenzulernen, was es bedeutet, meine Schuld loszuwerden vor Gott. Und wir haben uns verabredet, dass wir uns nochmal privat treffen wollen. Und ich hoffe so sehr, dass dieser Koch und seine Familie das eines Tages auch noch verstehen werden, was es heißt, gesund ist gut, aber gerettet ist wichtiger als gesund. Die Schicksalsfrage unseres Lebens ist nicht, wie lange wir gesund bleiben oder wie schnell wir wieder gesund werden, sondern die Schicksalsfrage meines Lebens und Ihres Lebens ganz genauso ist, ob wir gerettet werden. Und übrigens sehen Sie an diesem Samariter auch, dass es nicht auf unsere religiöse Vergangenheit ankommt. Es ist egal. Es ist schön, wenn Sie aus einem Elternhaus kommen, in dem gebetet wurde. Es ist schön, wenn Sie eine Oma oder eine Mutter oder einen Vater hatten, der mit ihnen über Jesus sprach und der das ernst nahm und der ihnen vielleicht sogar ein Vorbild darin war, wie er glaubwürdig mit Jesus gelebt hat und an dem sie gesehen haben, für den ist Beten nicht nur einfach mal ein hingeworfener Satz und für den bedeutet Gott Vertrauen, nicht nur, dass man mal einen frommen Spruch macht. Es ist schön, wenn sie das gesehen haben, aber es ist nicht entscheidend für ihr Leben. Und dieser Samaritaner hatte keine große fromme Vergangenheit, sondern Gott fragt sie ganz persönlich. Sie können sich nicht verstecken hinter ihrer Familie, aber ihre Familie ist auch nicht ihr Schicksal. Wie oft haben Menschen mir das gesagt, ach wissen Sie, ich kenne das eben nicht so von Kindheit an. Ja, wenn man das weiß, dann ist es ja gut. Und ich habe immer versucht deutlich zu machen, Gott nimmt sie so ernst, dass er sie persönlich nach ihrer Antwort und nach ihrer Entscheidung fragt. Und deshalb ist ihre Herkunft kein Schicksal. Das Einzige, was sie tun müssen, um gerettet zu werden, ist, dass sie zu Jesus kommen. Dass sie ihm ihr Leben anvertrauen. Und dass sie ihm bitten, Herr, vergib mir meine Schuld. Herr, vergib mir all meinen Unglauben. Vergib mir mein Leben, das ich bisher ohne dich gelebt habe. Natürlich geht Jesus heute nicht mehr durch ihre Stadt, wie er damals durch die Stadt dieser kranken Männer ging. Aber inzwischen ist ja was Entscheidendes passiert. Inzwischen ist Jesus ja auferstanden von den Toten. Und viele Zeugen haben ihn gesehen. Und nach seiner Auferstehung ist Jesus noch 40 Tage immer mal wieder auf dieser Erde Menschen begegnet, hat mit ihnen zusammen gegessen, hat deutlich gemacht, das ist nicht irgendwie eine Illusion oder eine fromme Fantasie, dass ich auferstanden bin, ich bin wirklich auferstanden. Und dann, daran denken wir bald, am Himmelfahrtstag ist Jesus in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgegangen. Die Bibel hat eine sehr komplexe Sicht dieser Welt, dass es die sichtbare und die für uns noch unsichtbare Welt gibt. Aber Jesus hat gesagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen eine Zeit lang, das ist klar, aber ich kann trotzdem bei euch sein. Ich werde eure Gebete hören, ich kann in euer Leben eingreifen. Und ich will euch retten, genauso wie ich da diesen Samariter gerettet habe. Und hier an diesem Tag, wie endete der? Jesus ging dann weiter nach Jerusalem. Und das muss ich Ihnen zum Schluss unbedingt noch sagen. In Jerusalem sind dann die dramatischen Dinge passiert, für die das Kreuz steht. Ne? Dass Jesus an diesem Kreuz gestorben ist. Warum hat Jesus das gemacht? Er ist gestorben, um uns retten zu können. Er hätte das vermeiden können. Er hätte dem entkommen können. Er hätte dem ausweichen können. Aber Jesus hat sich an dieses Kreuz nageln lassen, obwohl er menschlich ohne Schuld war. Um die Strafe zu tragen, die ich und die Sie vor Gott verdient hätten für unsere Schuld. Und die wir niemals hätten abtragen können mit unserem Leben. Und wenn wir uns noch so sehr bemüht hätten. Einfach weil unser Leben durch unsere Schuld schon verwirkt war. Aber Jesus, der vollkommene Sohn Gottes, er hat es gemacht aus Liebe zu Ihnen und zu mir. Er hat es zugelassen, dass Sie ihn an dieses Kreuz genagelt haben. Und er hat ganz klar gesagt, warum er die Nägel nicht rausgerissen hat. Er hat das erduldet und erlitten, um die Strafe auf sich zu nehmen, die wir nicht hätten zahlen können. Und dann nicht mal 48 Stunden später hat der Vater im Himmel das beglaubigt und hat ihn rausgeholt aus dem Grab. Verstehen Sie, wenn die Auferstehung hinterher nicht passiert wäre, dann hätte man sagen müssen, ja, Jesus hatte sich geirrt. Er hat das gut gemeint mit dem Kreuz, aber es war wohl nicht so. Aber Gott hat ihn rausgeholt. Er hat damit diesen Beglaubigungsstempel auf den Kreuzestod von Jesus gesetzt. Und darum dürfen wir wissen, er ist wahr. Ja, Jesus starb am Kreuz für meine Schuld. Und darum komme ich nicht vergeblich, wenn ich zu Jesus bete und ihm sage, Herr, ich gebe zu, dass ich dich brauche. Ich gebe zu, dass ich mir meine Schuld selber nicht vergeben kann. Ich gebe zu, dass in meinem Leben viel, viel Unglaube, viel Ignoranz gegenüber Gott ist. Ich gebe zu, dass ich manches bei mir angesammelt und angehäuft habe und dass ich im Letzten mein eigener Gott sein wollte. Vielleicht habe ich dich ab und zu mal so als letzte Notreserve rausgeholt, aber im Grunde genommen wollte ich mein eigenes Ding machen und du warst mir ziemlich egal. Ich habe dir nicht die Ehre gegeben. Bitte vergib mir das. Und ich danke dir, dass du auch für meine Schuld gestorben bist. So können Sie zu Jesus kommen. Und dann wird Jesus Ihnen genauso nah sein, auch wenn Sie ihn mit Ihren Augen noch nicht sehen können, wie er diesem Samaritaner nah geworden ist. Und dann dürfen Sie wissen, dass Ihr Leben von nun an wirklich unter dem Schutz von Jesus selbst steht. Dass er Sie bewahren wird, dass er Sie auch durch die schwierigen Klippen Ihres Lebens hindurchführen wird. Dass er Ihnen helfen wird, vielleicht mit Ihrer Krankheit auch besser fertig zu werden. Dass er Ihnen Mut geben wird, wo Sie schon längst verzweifelt sind.
aber vor allem, dass er ihnen die Gewissheit schenkt, meine Schuld ist vergeben. Mein Verhältnis zu dem, der mir alles geschenkt hat, mein Leben, ist ins Reine gebracht. Ich bin versöhnt mit Gott und ich brauche mich nicht mehr zu fürchten vor allem, was da noch kommen mag. Denn er hat mich lieb und er hat versprochen, dass er mich sicher ans Ziel bringen wird und dass meine Ewigkeit nicht in der Hölle ablaufen wird, sondern bei ihm in seinem herrlichen Reich. Und darum schließe ich mit einem ziemlich knorrigen Typen aus dem Ruhrpott, der das auch erfahren hatte. Gesund ist nicht genug. Es war ein Bergmann aus dem Ruhrgebiet. Und dieser Bergmann, ja, war wahrscheinlich in seinen besten Jahren gewesen, als er durch einen schweren Unfall, als ihm das Rückgrat gebrochen wurde. Und von einem Tag auf den anderen war alles aus. Rollstuhl, zu Hause rumsitzen, keine Hoffnung haben, Schmerzen, alles aus. Aber dieser Bergmann hatte etwas, was viele andere nicht haben. Er hatte gute Freunde. Und unter diesen Freunden, die er hatte, waren Menschen, die Jesus kannten, die an Jesus glaubten, die Christen waren. Und die haben gesagt, komm, du musst mal mitkommen. Wir treffen uns ab und zu mit so einem Kreis von Männern und dann lesen wir in der Bibel und fragen, wie Jesus uns in unserem Leben helfen kann. Und komm doch mal mit. Und er hat gesagt, was soll ich mit dem Quatsch? Was soll ich mit Gott? Mein Leben ist vorbei. Ab und zu ein Fläschchen Bier, ab und zu ein Sonnenstrahl, okay. Ab und zu vergesse ich vielleicht, dass ich in diesem elenden Rollstuhl sitze. Aber bleib mir weg damit. So etwa hat er gesagt. Und diese Freunde haben nicht locker gelassen. Sie sind wiedergekommen und dann haben sie eines Tages einfach seinen Rollstuhl genommen und haben ihn mitgenommen. Er konnte sich ja auch nicht so gut wehren. Und dann war er da. Und dann haben sie angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann hat er Andachten gehört. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht. Dann hat er angefangen zu begreifen, dass Jesus wirklich ist. Dass Jesus nicht irgendeine komische Märchenfigur ist, mit der sich kleine Mädchen und ältere Damen ab und zu mal befassen können. Sondern dass der härteste Bergmann in der verzweifelsten Situation seines Lebens darauf bauen kann, dass Jesus ihn versteht und ihm hilft und ihn rettet. Und er ist Christ geworden. Es kam der Tag, da hat er sich vor Jesus gebeugt, ähnlich wie dieser Samariter, in seinem Herzen. Und er hat gebetet, Herr, vergib mir meine Schuld und nimm mich an und bring mein Leben sicher nach Hause. Und einige Zeit später, wieder an so einem Abend, als der Pastor auch da war, den er inzwischen sehr, sehr gern hatte, hat er gesagt, Herr Pfarrer, wissen Sie was? Wenn ich mal bei Gott bin in der Ewigkeit, dann werde ich ihm dafür danken, dass er mir das Rückgrat gebrochen hat. Nur, es war ein hartes Wort. Der Pastor hat erstmal ein bisschen zusammengezuckt und hat gesagt, Mann, das ist aber ein starkes Wort, was Sie da sagen. Ja, sagt der Bergmann, ist doch klar. Wissen Sie, wenn ich gesund geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich einfach so weitergemacht. Ich hätte mein Leben genossen, ich hätte meine Hobbys gepflegt, ich hätte eben so gelebt, wie ich gelebt habe. Aber ich wäre Gott davon gelaufen auf meinen gesunden Beinen. So in etwa hat er gesagt. Und wissen Sie, darum werde ich Gott danken im Himmel, dass er mir das Rückgrat gebrochen hat, weil das der Weg war, auf dem ich ihn gefunden habe. Weil das der Weg war, auf dem ich angefangen habe zu kapieren, ich brauche Jesus. Ich brauche seine Vergebung und ich will mein Leben ihm anvertrauen. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie auch zu diesen Mut finden. Dass es nicht erst so weit kommen muss, dass Ihnen das Rückgrat gebrochen wird. Vielleicht muss Ihnen innerlich das Rückgrat an einem Punkt gebrochen werden. Vielleicht muss Ihnen das Rückgrat Ihres Stolzes gebrochen werden. Dass Sie endlich zugeben, Jesus, ich schaffe vieles allein, aber für das Entscheidende, da brauche ich dich. Danke, dass du auch für mich gestorben bist. Vergib mir meine Schuld und mach es mit meinem Leben gut und bring mich sicher nach Hause in den Himmel. Ich möchte noch zum Schluss beten, mit Jesus sprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass das wahr ist, dass du wirklich in diese Welt gekommen bist. Habe Dank, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass es wirklich so passiert ist, wie es in der Bibel steht. Habe Dank dafür, Herr, dass du uns in unserer Verlorenheit, die wir manchmal ja nicht mal merken, dass du uns da nicht allein gelassen hast. sondern dass du alles gegeben hast aus Liebe. Dass du dein Leben an dieses Kreuz hast schlagen lassen, obwohl du ohne Schuld und Sünde warst. Dass du es zugelassen hast, Herr, dass du auch meine Schuld damals getragen und abgebüßt hast. Und dass jetzt jeder, der zu dir kommt und der dich anruft im Gebet, dass du den auch wirklich annimmst. Dass du ihm alle Schuld vergibst. Dass du ihn mit deinem Vater im Himmel versöhnst. Und dass du versprochen hast, dann sein Leben nie mehr loszulassen. Herr, hilf, Herr, wenn jemand hier sein sollte, der dieses noch nicht gewagt hat, der noch immer geglaubt hat, er käme mit seinem Leben so durch und er brauchte dich nicht, dann lass ihn oder sie das doch heute Abend merken und schenke ihm den Mut, dich anzurufen. Danke, dass du nicht weiter entfernt bist als ein Gebet. Herr, und vielleicht ist jemand heute Abend auch hier, der an seiner Krankheit verzweifelt, der sich vielleicht schon so lange damit rumschleppt, Herr, dass er gar nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Bitte hilf ihm, tröste ihn, ermutige ihn. Gib ihm Kraft, das zu tragen, Herr. Und wenn es dein Wille ist, dann kannst du ihm oder ihr auch Erleichterung schenken und Hilfe. Und gib den Ärzten auch Geschick, dass sie die richtigen Maßnahmen treffen und die richtige Medizin verschreiben. Aber lass doch auch diesen kranken Menschen erkennen, dass es etwas gibt, das ist wichtiger und größer als alle Gesundheit. Und das ist die Vergebung unserer Schuld. Und das ist der Frieden im Herzen. Und das ist die Gewissheit, zu dir zu gehören, Herr. Herr, alle Gesundheit, die wir jetzt haben, egal ob wir jung sind, ob wir alt sind, die werden wir irgendwann mal verlieren. Der eine früher, der andere später. Aber das ewige Leben, das du denen schenkst, die an dich glauben, das kann uns niemand mehr wegnehmen. Und dafür danken wir dir. Und hilf, dass noch viele dieses ewige Leben, das du ihnen anbietest, von ganzem Herzen annehmen und dir dafür danken. Dir, Herr Jesus, sei alle Ehre. Du lieber, guter Herr. Amen.